Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
CJ gets the snap, looking. CJ firing to the end zone, and caught! Touchdown! Nico Collins! 8-yard TD pass, the first of CJ Stroud's career. Stroud the gun, gets the snap, throws right side. He hits Tank. Loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown, Stroud to Dell. Third and seven from the Texans, 48, Stroud, shotgun, motor in the backfield with him, CJ gets the snap, CJ throwing downfield, and caught by Nico, 25-20, breaks a tackle, 15, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads Off to the Bull, dem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin der Konsti und begrüße euch zur Folge 107. Und auch heute habe ich wieder zwei wunderschöne Gäste dabei. Einmal den Toffi.
Guten Abend.
Und back-to-back sozusagen haben wir den Marc dabei.
Schönen guten Abend.
Da wir ja vor zwei Wochen schon gegen die Titans gespielt haben und da mit dem Konstantin schon ja ausführlich über die Titans gesprochen haben, müsst ihr heute mit uns drei Vorlieb nehmen, aber ich denke, wir kriegen das auch hin. Und ich würde gerne mal etwas anders in den Podcast starten, und zwar mit einer Frage an euch, weil wir haben ja jetzt ja noch 4 Tage zu 2023, und ich würde gerne mal von euch wissen, was ihr denn aus dem Jahr 2023 als Texans-Fans mitnehmt. Welche Highlights gab es für euch? Was war gut, was war schlecht? Toffi, fang doch gerne mal an.
Ja, es lief ja besser als erwartet. Es hat auch meine Erwartungen übertroffen, definitiv. Und hat ja mit dem relativ teuren Uptrade für Will Anderson doch überlegt, so, ja, war es das wert? Und hin und her, jetzt haben wir endlich mal was, auf was wir uns wieder freuen können, einen Franchise-Quarterback. Wichtige Cornerstones in der Defense. DeMeco macht einen super Job, das war ja das auch eine der das war eines der größten Sachen, wo ich bei der Verpflichtung von ihm Angst vor habe, dass er seine eigene Legacy als Texan kaputt macht. Wo ich gesagt habe, kann eine richtig geile Story werden, wenn er das Team voranbringt, aber andersrum, wenn du als Trainer da verkackst, kannst du auch ordentlich Sachen abbekommen und er ist ein verdienter Spieler bei uns und es hätte mir sehr wehgetan, wäre es anders gelaufen. Aber allein diese Energie, die da an der Seitenlinie ist, wie sich gegenseitig gefreut wird, aufgebaut wird. Klar, klappt es jetzt nicht in jedem Spiel, dass man, dass alle Mannschaftsteile so zusammenrücken. Aber das ist glaube ich, wirklich dieser Culture Change, von dem man wirklich redet, wenn da was Neues reinkommt. Und dieser Typ passt so geil zu uns. Und es wurde nicht schlechter, das ist schon mal wesentlich besser. Aber mit acht Siegen und dass wir dieses Jahr noch mit einem Winning-Record rausgehen könnten, ey, come on, mit einem First-Year-Rookie-Quarterback, First-Year-Head-Coach und was wir alle schon für Preise abgeräumt haben, so gerade so diese Playoffs of the Month, Rookie of the Week und alles Mögliche. Also, das ja. Traumhaft. Also, ich tut zwar trotzdem manchmal weh, wenn dann so ein kleiner Dämpfer kommt, weil man sich ein bisschen auch zu überhypt, weil man mit diesen Erwartungen von der Saison, die sind ganz schnell wieder überbohrt, auf jeden Fall. Dass man sagt, ja, eigentlich sind wir doch viel besser und ja, und aber wir sind immer noch in Jahr 1 nach Draft, also nach Miko oder ist einfach so.
Nach allem, so ist es. Sehr gut, Marc?
Ich kann mich bei vielen Punkten anschließen, Rookie Quarterback, Will Anderson und so weiter. Der Culture Change, der ist mir ganz wichtig, den Toffi erwähnt hat. Und ich erlebe das erste Mal, ich muss mich korrigieren zum letzten Podcast, danke für die Back-to-Back-Sache, in etwa sogar seit 2016 bin ich Texans-Fan. Und ich muss sagen, ich habe immer Football verfolgt, aber ich habe dieses, es gibt ja in Amerika dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, genauso wie Next Man Up. Und ich habe noch nie so krass Next Man Up erlebt wie bei uns. Vielleicht bewusst durch die Fanbrille. Aber bei dem, ich habe heute noch mal ein bisschen die Presse gewälzt, was unser Gegner, also die Tennessee Area, so schreibt. Und die schreiben natürlich, wie es auch ist, wir haben eine extrem lange Injury-Reserved-Liste. Und trotzdem klappt es irgendwie. Das finde ich extrem krass. Und das schiebe ich extrem stark auf die Culture. dass vielleicht auch dann, da bin ich nicht zu tief drin, aber dass dann halt Anpassungen vorgenommen werden im Rahmen des Playbooks, im Rahmen der Game-Strategie, auf die Leute zugeschnitten, wie es passt. Also ob es die O-Line ist oder das Wide Receiver Core, wo wir mit Collins und Dell zwei wichtige Stützen zeitweise verloren hatten, Collins jetzt wieder. Und es passt trotzdem. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Und ja, ich hatte die Texans auch vor der Saison schlechter eingeschätzt mit 6 Siegen. Da wäre ich schon sehr zufrieden gewesen. Ja, und jetzt Sky's the Limit. Jetzt ist Genussphase, würde ich mal sagen. Egal, wie es ausgeht, wir freuen uns darüber.
So ist es. Ich denke, auch unterm Strich können wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv in die Zukunft gucken. Egal, was jetzt diese Woche und nächste Woche noch passiert, egal, ob wir in die Playoffs kommen oder nicht. Ich denke, wie ihr schon gesagt habt, sieht gut mal wieder aus in Houston und man freut sich auf die nächste Saison. Gut, dann gehen wir weiter zu den News. Was hat sich denn in Houston so getan, Toffi?
Was ganz, ganz, ganz Schönes, was viel erleichtern könnte. Stroud könnte Woche 17 spielen. Es sieht sehr gut aus und ich habe noch eine relativ aktuelle Meldung von vor 12 Minuten. Stroud wurde heute für die Mida freigegeben. Das heißt, er hat das Concussion-Protokoll geklärt und er wird unser Quarterback 1 sein.
Sauber.
Des Weiteren haben, worauf wir vielleicht nachher noch kommen, auch wenn wir es nicht wollen, letzte Woche ein Spiel verloren. Im Blick auf die Zukunft haben aber alle LFC South Teams, die mit den Playoffs was zu tun haben, verloren. Das heißt, es hat uns nicht allzu sehr geschadet. Ja, das ist, schon Wahnsinn, dass man doch so drinnen gehalten wird.
Ja.
Verpflichtungen gab es neue. Einmal, leider Gottes, mussten wir auf Jimmy Ward verzichten. Er hatte sich sehr früh im letzten Spiel verletzt. Hat auch eine richtige, muss man sagen, Seuchen-Season. Ist jetzt auf IR mit einer Quadrizepsverletzung gelandet und wir haben einen alten Bekannten wiedergeholt, Kareem Jackson.
Fun Fact, der hat mit D'Amico noch zusammengespielt. Das fand ich auch ziemlich krass, wie ich das gelesen habe.
Ja, 22 Spiele standen sie nebeneinander auf dem Rasen. Finde ich gut, dadurch, dass er in letzter Zeit ja eher unrühmlich aufgefallen ist. Aber ich denke mal, dass Miko, das kann ihn da ordentlich einsorten.
In dem Zusammenhang habe ich habe mir nochmal die Hits tatsächlich bei YouTube, die konversen Saison, alle mal reingezogen. Was er da so vollbracht hat gegen Logan Thomas, sah natürlich übel aus, da in der Endzone, Musgrave plus Dobbs. Dazu muss man sagen, ich glaube mit seiner Erfahrung 36 Jahre, dass das schon on purpose ist, was er da tut. Also er ist ein Hardhitter, er will den Ball haben, er will da seinen Gegner niederringen. Ich hoffe, dass D'Amico mit freundschaftlicher, ich will nicht väterlicher sagen, weil sie haben zusammengespielt, wie ihr es erwähnt habt, sondern freundschaftlicher Anweisung den gerade gebogen kriegt, weil, das hatten wir, kann man vielleicht so ein bisschen Insight sagen, wie viel Impact hat der Mann, hatten wir so intern in der Texans WhatsApp-Gruppe kurz angerissen. Ich habe mal geguckt, der hat 90% plus Snap-Counts genommen, ne, in den Spielen, in denen er nicht gesperrt war, um es mal so zu sagen.
Ja, er ist ja, ein also, klarer Starter.
Ja.
Also wir haben da einen Starter mit Adrian Amos, haben wir eher dann doch den Backup-Spieler. Wir müssen einfach mal einen Starter mit einem Starter ersetzen. Und ich glaube, dass er das auch relativ gut kann und vielleicht noch nicht in diesem Spiel, aber im Blick auf die Zukunft den Vorzug vor Adrian Amos bekommt.
Ja. Definitiv.
Klar, harter Ding Stil, muss halt gucken, dass er nicht wieder, also etwas klüger tackeln, das ist ein Kontaktsport, aber man muss halt ein bisschen klüger gestalten. Er wird auch spielberechtigt sein, seine zweite Strafe ist auch abgesessen, also davor braucht man keine Angst haben, dass wir jetzt irgendjemanden holen, der nicht spielen kann, also er ist auf jeden Fall freigegeben. Und ja, als alter Texan war ehemaliger First-Round-Pick von uns, dass ich, ja, ich hoffe mal, dass er sich wieder ein bisschen fängt und ich mag das mit den Verletzungen halt nicht so. Und plus, es macht auch keiner aus Absicht, bin ich der Meinung, aber es sah teilweise echt dumm aus irgendwie.
Plus, wenn man sich seine Statistiken anguckt, man könnte ja meinen, mit 36 Prime, it's over. Also die besten Broncos-Jahre und besten Texans-Jahre, da ist er gar nicht so weit von weg, wenn man das so prozentual sieht, was er an Tackles, Tackle for Loss, Pass Deflections und auch Ints noch holt immer. Ne? So 1-2 Ints pro Saison, Interceptions sind drin. Also könnte ein Keyplayer werden, wenn er sich im Zelt hält.
Ja, also das ist, ich denke, das ist das Wichtigste, aber ich glaube, wie immer können wir, denke ich, sagen, DeMeco macht es schon und wir kriegen das hin. Gut, dann bleibt noch zu sagen, Toffis Lieblingsthema, Pro Bowl. Wählt unsere Jungs rein, es ist noch möglich. Ich denke, sie haben es verdient. Zumindest 1-2. Und
das Ding genau. Ist, glaube ich, gerade auf dem zweiten Platz bei den Cornerbacks. Und auf was ich da auch nochmal hinweisen möchte, ist der Walter Payton Man of the Year Award. Ich möchte John Weeks da drin haben. Da gern auch nochmal abstimmen. Das ist ein Top-Guy. Ihr hört ihn jede Woche, wenn er unseren Podcast anmoderiert. Auf Twitter könnt ihr das mit einem Repost machen. Man kann auch auf der NFL-Seite abstimmen. Ich erwähne es gerne wieder. Unsere Jungs haben es verdient. Die spielen eine geile Saison. Auch wenn es nur so ein bisschen so ein paar Quatsch-Spiele sind. Aber so eine kleine Ehrung für eine gute Saison ist das schon. Außer wir nehmen natürlich nicht teil, weil wir eine Woche später spielen.
Ja, das natürlich. würde, glaube ich, kein Texans-Fan nein sagen. Gut, dann kommen wir zum ja wahrscheinlich negativsten dieses Podcasts. Wir müssen aber kurz drüber reden. Zwar zum letzten Spiel. Wir haben gegen die Browns gespielt. Wir haben gegen die Browns verloren. Und zwar mit 22-36. Ihr könnt ja gerne mal kurz erzählen, wie ihr das Spiel fandet. Gerne Marc. Du darfst gerne mal beginnen.
Gerne. Nee, war nicht schön. Also ich beginne mit dem Ende. Ich check danach immer gern Social Media, weil ich in vielen amerikanischen Texans-Fangruppen bin und den Amis grundsätzlich zutraue, so ein bisschen blauäugig von mir, dass die von klein auf mit der Muttermilch Football gucken und das gut einschätzen können. Und da ging natürlich auch wieder die Diskussion los. Ja, Toffi schüttelt den Kopf im Bild bei uns hier. Ging auch wieder die Diskussion los. Ja, hätte man doch mal Mills direkt starten. Ja, jetzt, um das vorwegzunehmen, sehr viel Garbage Time, was Mills hinten rausgemacht hat. Wir haben zu viel Big Plays zugelassen, so overall. Und das, was ich letzte Woche gesagt habe, der Key Factor, den haben wir halt nicht in den Griff gekriegt, obwohl Flacco, das sieht so gut aus, was der Mann macht. Aber der hat auch wieder Fehler gemacht und wir haben sie halt nicht genutzt, beziehungsweise sind selbst nicht ins Scoring gekommen. Auf den Receiver, der damit einhergeht, den da kommen wir, oder könnt ihr gleich gerne nochmal drauf Bezug nehmen, das war ja bombastisch, also auf Browns Seiten. Aber wir haben Flacco nicht zu genug Fehlern gezwungen und ihn in den Griff bekommen. Ne? Also es war alles so, ich hau das Ding mal da hinten raus und irgendwas passiert da schon. Und das war unser Neckbreaker, glaube ich, am Ende des Tages. Ne? Und es hat mich so ein bisschen an das Spiel, jetzt müsst ihr mir helfen, vor 2 oder 3 Wochen erinnert, wo was gegen die Jets, wo man das Gefühl hatte, unsere Corners spielen, der Receiver ist Lava. Also so viel Separation und Open Space teilweise, das erinnerte mich an böse alte Zeiten. Ich hoffe, dass wir den Ausrutscher jetzt auf den letzten lassen, die Saison, in der Hinsicht.
Ja, also ich habe mir es auf der Rückfahrt von meinen Eltern nochmal in der 40er-Minuten-Fassung angeguckt. Warum ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber man muss sagen, das Spiel war von Anfang an, da war der Wurm drinne, dass gerade gegen diese extrem starke Defensive. Es ist nicht schlimm, dieses Spiel zu verlieren. Die Defensive, die Pass-Defense steht auf Platz 1. Ist overall die beste Defense. Das kann nicht jeder Quarterback auseinandernehmen. Und wenn es dazu noch kommt, dass quasi dann auf der anderen Seite das auch noch läuft, was in dieser Saison bei den Browns auch nicht immer so war, dann ist es halt so, dass man mal so ein Spiel verliert. Ich meine, der Score ist jetzt, sagt jetzt zwar 36-22 Niederlage, aber im Grunde kannst du mit dem 22-7 aus der Halbzeit gehen, weil da war das Spiel schon so gut wie durch.
Ja.
Und unsere Defensive ist halt auch nicht immer auf demselben Level, war etwas sehr, also ist in der zweiten Hälfte mehr ins Spiel gekommen, aber das war nichts. Wir waren bei den Sacks fast dran und Joe Flacco windet sich mit 38 Jahren noch raus. Der war auf der Couch, der war schon in Rente, windet sich danach raus und wirft den nicht einfach nur weg, den Ball, sondern bringt ihn halt auch noch an. Da war ein mieses Tackling dabei und so Sachen, wo man eigentlich früh dran war, dann aber nicht den Spielzug zu Ende gebracht hat. Und wenn dann selber offensiv nichts läuft und Amari Cooper hat einen Single-Game-Record, was Yards betrifft, bei den Browns gemacht. Natürlich.
Ja, das ist also, warum ich mich darüber ein bisschen freue, ist, weil er mich ins Fantasy-Football-Finale gebracht hat. Also ich war einer der Glücklichen, der ihn hat und dadurch ins Finale gekommen ist. Ja, ich bin da bei euch. Ich denke auch, also wir hatten auch sowieso von vornherein mit Cashman und Will Anderson schon zwei Verletzte. Grenard verletzt sich im ersten Drive. Ich glaube, Nelson war dann auch kurzzeitig in der Kabine. Ward war out. Dann, also ja, ich habe vorm Spiel habe ich zu einem Kumpel gesagt, irgendwie ist es das Spiel, wo ich am wenigsten aufgeregt bin. Weil, ob wir es gewinnen oder verlieren, es kann im Endeffekt nichts passieren. Und im Endeffekt ist es so gekommen, wie ich es mir dann gedacht habe. Wir haben offensiv ja gar nichts zusammengebracht. Und ja, defensiv ja, war es dann halt einfach ein Verletzter, zwei Verletzte zu viel. Das muss man dann einfach so sagen. Und ich denke auch, dass das jetzt nicht irgendwas auf die nächsten beiden Spiele oder für die Jungs schlimm ist für die nächsten beiden Spiele. Die können das abschütteln und wie Marc schon gesagt hat, nicht next man up, sondern next game up dann vielleicht. Und ja, da müssen die Titans halt dran glauben. Nämlich mit einem Sieg für uns dann. Und ja, es geht ja jetzt auch schon los, vielleicht um ein bisschen eine Überleitung zu schaffen. Wir werden ja wieder gesünder. Toffi hat es ja schon angekündigt. Der wichtigste Spieler von uns ist wohl jetzt, wie Toffi sagt, zu 100% wieder dabei.
Und es hatte Aaron Wilson. Aaron Wilson hatte gesagt, dass er zu den Media sprechen kann, ja, was halt ein verletzter Spieler nicht macht. Und das heißt, dass er freigestellt ist, weil die lassen keinen Limited oder sowas. Da gibt es wahrscheinlich so Regeln für. Und Aaron Wilson ist da ein Beatwriter von den Texans, dem ich da vertraue. Okay. Also ich denke mal, dass er da heute in Full Practice loggen wird und dann uns zur Verfügung steht.
Dann haben wir
und ihn wieder. Was halt auch sehr schön ist, dass wir ihn quasi nicht dieser Defense zum Fraß vorgeworfen haben. Und er sich auskurieren konnte und hoffentlich dementsprechend auch eine lange Karriere hat.
So ist es. Da muss man auch, also ich bin dann sowieso ein Freund, lieber ein Spiel mehr auszusetzen. Wir müssen ja jetzt nur auf unsere Nachbarn in Jacksonville gucken. Klar ist es eine andere Verletzung, die Lawrence jetzt hat, aber mit einer Concussion in einer Woche wieder fit zu sein, ja, weiß ich nicht. Bin ich nicht der Freund von.
Jede Concussion ist unterschiedlich. Jimmy Ward war auch relativ schnell wieder fit. Die haben da ihr Programm und wenn es halt nur wirklich ein bisschen schüttelt im Kopf und du relativ schnell wieder klarkommst, aber CJ hat ja relativ starke Symptome gehabt von Licht- und Geräuschempfindlichkeit, dann musst du wirklich erstmal die Ruhe haben und das auskurieren.
Ja,
also auch auf die Frist besser.
Also wenn ich nochmal zurückdenke, wie wir alle als neutral gesprochene Fans gezuckt haben mit Tua seinerzeit, bin ich froh, dass wir da uns völlig konträr verhalten, jetzt mal unabhängig davon, dass das Protokoll verlassen müsste, der gute CJ vorher, aber oder hätte verlassen müssen, aber dass wir da ein bisschen protective unterwegs sind. Tua spielt mittlerweile recht gut, aber man weiß halt nie, ne, wenn der junge Mann nochmal auf den Kopf knallt, was das so macht, und deswegen bin ich froh, dass wir es so handhaben, wie wir es handhaben.
Ja, und wie Toffi schon sagt, ich glaube, da ist die Titans Defense ein angenehmerer Gegner als dann die Browns Defense im ersten Spiel. Gut, ich denke, es war so ein Spiel, wo man nicht länger diskutieren muss. Deswegen gehen wir über zum nächsten Spiel. Und zwar, wir spielen gegen die Titans, unser Rückspiel zu Hause diesmal. Ja, Toffi, fang gerne mal an. Wie fühlst du dich, wenn du an Sonntag denkst? Was hast du? Wie schläfst du jetzt schon? Wie ist die Aufregung? Erzähl.
Dadurch, dass man das ja relativ entspannt an Silvester gucken kann, bevor die Lichter komplett ausgehen, freue ich mich auf das Spiel irgendwie. Das letzte Heimspiel. Ich hoffe, dass das Team wird auch nochmal durch die Fans mitgetragen. Klar haben wir jetzt noch einige Verletzungssorgen aus dem letzten Spiel. Mal gucken, ob wir noch den aktuellen Injury Report jetzt hier noch reinbekommen. Aber allein schon, dass wir mit einem anderen Spielmacher an der Center stehen und das letzte Spiel schon gewonnen haben, trotz komplett angeschlagener Mannschaft und jetzt die Titans nicht irgendwie, also die hatten nicht so viele Ausfälle. Der Gameplan sollte stehen. Wir haben das letzte Mal Rekord abgerissen, indem wir, also die werden auch, die werden auch Bock haben, sag ich mal so. Wir, na, wir haben ihnen die Playoffs versaut und ich glaube mal, das möchten sie bei uns auch tun. Ich, ja, erwarte kein, ich erwarte kein einfaches Spiel. Das war das andere Spiel auch nicht.
Nee.
Das aber, würde... aber man kann da mit rechnen, mit den Leuten, die zurück sind, dass es vielleicht etwas entspannter für uns wird.
Hoffentlich. Obwohl, Silvester ist ein guter Zeitpunkt, da kann man dazu ein, zwei Bier trinken, dann wird es auch ein bisschen besser. Gut, bevor ich Marc überlasse, will ich noch ganz kurz sagen, weil ich es vorher nicht gesagt habe, wir haben alles selbst in der Hand, weiterhin. Mit 2 Siegen sind wir zu 100% in den Playoffs. Das heißt, wir haben alles selber in der Hand und ich denke, das ist auch schon mal viel wert, wenn man nicht ständig auf andere Plätze gucken muss und die spielen so, die spielen so. Wir haben es sogar noch selbst in der Hand, die Division zu gewinnen, aber da brauchen wir eine Niederlage von den Jaguars. Gut, Marc, wie sieht's bei dir aus?
Hype ist real. Kann mich da nur Toffi anschließen. Es geht um die Wurst. Natürlich, wir haben eben gesagt, alles ist Bonus, was diese Saison passiert. Aber natürlich, man möchte auch ein bisschen in die Punkte. Auch ein bisschen mehr. Was mich positiv stimmt, ist im Vergleich zum ich nenne es mal Hinspiel, zum ersten Spiel gegen die Titans. Wir haben wieder einen Nico Collins zur Verfügung, das heißt, das Target oder die Targets-Möglichkeiten für CJ erhöhen sich. Wir müssen natürlich mal gucken, wie fit er wirklich ist, jetzt nach 2 Wochen. Aber das macht mir definitiv Hoffnung, was die Sache angeht. Was ich auch sehr schön fand, was wichtig ist, glaube ich, ist, dass gestern Blake Cashman schon wieder limited unterwegs war. Mal gucken, wie es heute aussieht mit ihm. Blake Cashman für mich auch so einer, nicht der Cornerstones, aber der Überraschung der Saison und der gut dafür da ist, Druck auf diese Offense der Titans zu üben. Ich denke, es wird ein ganz offenes Spiel mit Grell, aber ich glaube dran, dass es Energy, da wir Playoff-Chancen haben, Energy Stadium richtig voll ist, dass es laut wird, dass die Leute Bock haben und dass das auch so ein Game-Changing-Faktor sein kann, weil wenn man, Toffi sagt es eben, so diesen Spirit von dem Miko mitkriegt, der durchs Team getragen wird, dann glaube ich auch ganz viel, dass das auch viel mit der Mannschaft macht. Wenn sie wissen, jetzt geht's um die Wurst, das Ding müssen wir holen und dann noch die Colts schlagen, dann sind wir sicher drin. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ist richtig, ne? Ja. Ist richtig. Und wenn dann die Crowd auch noch dahinter ist, wahrscheinlich ausverkauft, weil Prestige-Duell, dann kann ich mir schon mal rein ohne statistische Analyse vorstellen, dass das Pendel schon mal leicht zu unseren Gunsten, zumindest stimmungstechnisch, schlägt und so vom Hype. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gehypt und bin gespannt, die Woche noch, vielleicht schon mal kleiner Spoiler, wer es nicht gelesen hat, Will Anderson hat sein Walking Boot abgegeben, sprich, er läuft nicht mehr im Klumpfuß. Und man will aber noch keine Aussage tätigen, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Das wäre mega. Also wenn Will Anderson diese Woche noch zukommt, dann ja, bin ich sehr positiv gestimmt.
Ja, sowas hatte ich ja bei meiner Verletzungseinschätzung auf Instagram geschrieben. So ein High-Ankle-Sprain ist gerade für die Position ein bisschen fieser, weil er muss sich um den Offensive Tackle rumbiegen. Da ist auch beim Get-Off von der Line ganz schön viel Druck drauf und das ist da nicht so einfach abgeschüttelt wie bei manch anderen Positionen. Also der muss ja wirklich ausgeheilt sein. Mal schauen, ob wir ihn wiederkriegen. Wäre schön. Aber bis jetzt machen sich so unsere anderen Verpflichtungen wie Barnett und sowas alles auch recht gut. Hoffen wir mal, dass Greenard bis dahin wieder fit wird. Der hatte sich im letzten Spiel auch verletzt. Wäre auch ein herber Verlust.
Steven Nelson vielleicht noch erwähnenswert. Ich werde gleich noch ein bisschen was einwerfen zu den Targets, die über Levis und so weiter. Aber Steven Nelson wäre natürlich auch gut, ne? wenn der wieder auf die Füße kommt.
Ich freue mich über jeden Spieler, der wiederkommt. Ja. Also es wäre schön, wenn wir mit voller Kapelle starten würden. Also so ja. die Inactive-Liste, bei denen immer so Keyplayer drin stehen, wie halt diese Woche mit Stroud, Anderson, Cashman und so, sowas möchte ich nicht lesen. Ich möchte lieber wirklich die Backups lesen, die dann halt wirklich nicht zum Zug kommen müssen. Und ich mag da keine.
Oder wie bei den Browns, bei den Titans, da stand wirklich kein einziger Spieler mit Did Not Practice auf dem Injury Report. Also zwar ein paar mit Low oder ne, aber kein einziger Did Not Practice. Das habe ich, oder haben wir, glaube ich, die ganze Saison keinen mal gesehen. Also
man merkt, es ist Ende der Saison und also wir sind durch viele Verletzungen gegangen und es hat uns dieses Jahr einfach erwischt.
Ja.
Und
vor allem fällt mir auf, also ist zumindest mein Gefühl, wahrscheinlich auch die Fanbilder, aber irgendwie sind immer bei uns die Keyplayer drauf. Also ob es jetzt Stroud und Anderson und Cashman und Nico Collins waren, tankt er sowieso raus. Aber wie wir schon gesagt haben, diese Next-Man-Up-Mentalität, und die kommt, egal wer raus ist. Und das ist echt ja der Wahnsinn, was da aufgebaut wird. Jetzt hat mir der Marc in der Vorbereitung gesagt, der hat heute sogar den Taschenrechner rausgeholt. Der hat sich gefühlt wie Albert Einstein. Marc, bitte, du darfst.
Gerne. Also, erwähnenswert ist vielleicht zu den Titans, was mir so aufkam. Und dann bin ich Deep Dive reingegangen. Hintergrund der Sache ist, ich spreche ja immer und darf mich jetzt back-to-back mit sehr, sehr erfahrenen Football-Fans in diesem Podcast unterhalten. Und meine Value ist dann eher der Fleiß. Also, was mir aufgefallen ist, worauf wir aufpassen sollten, wir kommen bestimmt gleich noch zu den Keys to Win, aber viermal haben die Titans dieses Jahr schon ein Trickplay über Derrick Henry als Quarterback gemacht. Das ist so ein Ding, das sollten wir im Auge haben. Das wird auch die Miko in seinem Gameplan berücksichtigen. Aber ich fand viel interessanter, weil wir so einen Quarterback-Share über die Saison hatten, weil Levis ja relativ mittig zur Saison eingestiegen ist, mir mal anzugucken, was hat sich denn dann verändert am Spiel der Titans, auch schon gegen uns. Und obwohl die Jungs, ich sag mal so, Levis und Tannehill ähnliche prozentuale Stats haben und so weiter, nimmt Levis weitaus viel mehr Würfe-Attempts. Das heißt, das Spiel, wenn Levis auf dem Platz ist oder auf dem Turf, ist klar auf Pass-Game mittlerweile ausgerichtet. Auch wenn Derrick Henry immer noch einen Impact hat, versucht man mit Levis das Pass-Game zu evaluaten. Levis auch, was 20-Yards-Plays angeht, weitaus vor Tannehill prozentual gesehen. Also er ist der Mann für die größeren Spiele. Und was fällt uns als erstes ein, wenn wir über 20 Yards plus bei Tennessee reden? Die Andrew Hopkins. Und da bin ich dann mal wirklich tief rein. Da kam dann auch der Taschenrechner und ich habe mir angeschaut, was hat denn die Andrew Hopkins für einen Impact und was tun die anderen Spieler bei Titans? Und es ist so, dass wenn Levis spielt, hat Hopkins 479 Yards, wenn Tannehill spielt 268 knapp. Aber das Wichtige, Levis brachte Hopkins zu 6 von seinen 6. Das heißt, wenn Levis spielt, ist er das absolute Go-To-Target. Da kam der Taschenrechner dann. Ich habe mir eine Tabelle gezeichnet. Also mit 57 Targets und 28 Receptions, absolutes Mega-Target von Levis. Die Andrew Hopkins, was noch Levis noch nicht gemerkt hat, scheinbar, ich habe es mir dann runtergebrochen, was er nicht gemerkt hat, was prozentuale Yards angeht und wie oft der Ball ankommt, die sind auch ziemlich gefährlich mit Westbrook Ikinie, sind ziemlich gefährlich mit Phillips, sind ziemlich gefährlich mit Burks, der aber eher so der Fourth String Receiver bei denen ist, aber das Spiel ist absolut auf Hopkins ausgelegt. Summa summarum, Rolle rückwärts, ein paar Wochen zurück. Warum haben wir gewonnen? Wir hatten Derrick Henry im Griff. Das ist das sehr Offensichtliche. Und wir hatten Hopkins im Griff. Das ist das andere Offensichtliche. Aber warum ist das auf den zweiten Blick noch spannender? Weil Hopkins einfach sehr oft gesucht wird. Das heißt, wenn wir es wieder schaffen, Hopkins, deswegen auch eben mein Call für Steven Nelson, bitte komm zurück. Wenn wir es schaffen, cornerback-technisch Hopkins wieder so zu covern, dass der nicht ein Non-Faktor, aber kein entscheidender Faktor ist, weil er hat nun mal unter Levis 6 Touchdowns von 8, die Will Levis überhaupt gemacht hat. Dann, wenn wir Hopkins ausschalten, dann ist Levis entweder nicht in der Lage, das weiß ich nicht, das Spiel zu lesen, oder dass die anderen Receiver genug Separation hinkriegen, dass er sich gut fühlt. So mein kurzer Taktik-Analyse-Ausflug.
Ja, also Levis ist auf jeden Fall die Zukunft in Tennessee. Und dass Tannehill jetzt nicht mehr so aussieht wie damals, ist jetzt mittlerweile auch klar. Im letzten Spiel hat Hopkins jetzt auch nicht viel gesehen. Es war, glaube ich, auch nur 3 Receptions. Auf jeden Fall ein guter Abriss, weil wir haben ihn gut im Griff gehabt. Klar werden sie jetzt versuchen, dagegen zu schemen, um ihn irgendwie frei zu bekommen. Wäre dumm, wenn nicht.
Ja.
Aber ich habe das Vertrauen, dass wir das wieder relativ gut im Griff halten.
Ja.
Ich denke auch, weil es ist auch ziemlich pari. Derrick Henry hat in seinen Levis Game 7 seiner 11 Touchdowns gemacht, circa die Hälfte seiner Total Yards. Also wenn, das war, ist nämlich genau die Blaupause vom ersten Spiel. Also wenn wir das Passgame gegen Hopkins in den Griff kriegen, dann ist die zweite Option, die Will Levis oder die Titans als solches haben, Henry ins Spiel zu bringen. Wenn wir ansatzweise, ich glaube nicht, dass man das wiederholen kann, Leistung, mich würde es freuen, aber ansatzweise dass den Rush-Stop bzw. das Run-Game so stoppen wie im ersten Spiel, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, also weitaus zuversichtlicher, Entschuldigung, gegen die Browns.
Ja, also unsere Run-Defense ist ja sowieso Top 5 der Liga, also das muss man einfach mal vorheben, auch was da passiert ist. Und ich denke, die Stärke der Titans in den letzten Jahren war es ja immer, dass Henry mit dem ersten Versuch irgendwie 7 Yards durch die Mitte, weil er wie eine Dampfwalze über alle drüber gewalzt ist, gemacht hat. Und dann sind sie ins Play-Action-Game rein und haben 2-3 tiefe Shots damals noch auf AJ Brown gekriegt. Jetzt dann versuchen sie eben die Shots auf Hopkins zu kriegen. Und wenn wir den Lauf stoppen und die dann in eben offensichtliche Passing-Downs bringen, dann denke ich, sind wir ganz, ganz klar der Favorit und dann sollten wir auch die Qualität haben. Ich grüße genauso an René, mit dem ich mich ja gestritten habe, ein bisschen nicht gestritten, aber ich bin einfach langsam der Meinung, wir sollten uns nicht kleinreden, wie wir sind. Und wir haben mittlerweile die Qualität und wir sind der Favorit gegen die Titans und wir können auch als Favorit in das Spiel gehen, weil wir einfach individuell besser sind. Und dann habe ich da auch keine Angst vor Hopkins. Dass er gut ist, davon können wir ein Lied singen. Ich meine, er war lange genug bei uns, aber Angst haben braucht man jetzt auch nicht vor ihm. Also muss man ganz, ganz klar so sagen.
Erwähnenswert wäre an der Stelle noch neben, also Hopkins sagte ich ja eben 57 Targets, Okonkwo als Tight End als nächster schon mit 38 nur und dann kommt ein Spears und der ist Running Back mit 35, ne? Und der Rest des Receiving Corps liegt so um die 20 oder unter 20 Targets unter Belay. Ja. Das spiegelt durchaus, dass wir da Hopkins ausschalten und Henry ein bisschen in den Griff kriegen. Das ist das Grundrezept, wenn nicht irgendwas aus dem
Ja, ich würde mich da nicht allzu sehr drauf versteifen, weil Burks gegen uns dann auch sehr viel gesehen hat, dadurch, dass es Hopkins so viele Probleme gehabt hat, irgendeiner wird dann halt frei.
Ja, aber Burks hat, wie viel hat er gehabt? 60?
Ja, es waren halt 60 Yards.
Ja, er hat unter Levis aber 86 insgesamt, nur mal so erwähnenswerterweise. Also Burks
ist sehr verletzt.
Ja, genau. Aber nein, ich meine nur, er ist sonst ein Non-Factor. Ne? Also bisher gewesen, wenn er gespielt hat. Er war tatsächlich gegen uns sehr schwer. Ne? Und auch, wer war es mit über 200 oder an die 200? Westbrook oder so, der hatte in einem Spiel mal 120. Ja. Also ne, das Receiving Corps setzt voll auf die Andrew Hopkins. Das kann man schon so.
Ja, also ich denke, Hopkins ist klar die Nummer 1 bei denen. Der ist, es ist einfach auch ein Mega-Receiver immer noch. Und ich glaube, vor allem für einen Rookie-Quarterback wie Levis ist es eben wichtig, seine sichere Anspielstation zu haben, die er dann auch sucht. Ein bisschen in Vergessenheit, vielleicht gerade noch geraten, ist Toffees Liebling, also nicht Liebling, aber ich weiß, dass er ihn sehr gern mag. Touchy Spears ist ja mittlerweile 50-50 Snapshare mit Henry und auch viele in den Kurzpassspiel eingebunden. Da, den sollten wir auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, also auf den noch mit aufpassen, aber da wäre es umso wichtiger, wenn dann Cashman auf Linebacker wieder mit da ist, um dann einfach auch diese kurzen mit abzudecken. Ich würde es gerne nochmal umdrehen und zwar auf unsere andere Seite gucken, was wir gegen die Defense der Titans oder wie wir da spielen sollten. Habt ihr da Keys to Win?
Ballsicherheit. Im Spiel gegen die Browns waren mir zu viele Drops dabei. Es waren auch teilweise echt wilde Würfe von Mills und Keenum. Aber teilweise waren doch haarsträubende Drops dabei, Gerade Hutchinson war es, glaube ich, hat mir da sehr...
Matchy, glaube ich, auch
eins. Matchy. Ja, ich glaube, ja. Allein noch von den beiden. Aber da waren teilweise Dinger bei, wo ich sage, uff, wenn er dir schon auf der Brust gesetzt wird, dann versuchen festzuhalten, macht jetzt keinen guten Eindruck. Ich habe eigentlich das Vertrauen in unsere Receiver-Tiefe gehabt. Windet gerade leider ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir uns unseren Gameplan ein bisschen anpassen. Ich versuche ja immer so ein bisschen Schlüsse aus dem letzten Spiel zu ziehen. Was mir da gar nicht gefallen hat, wir haben gegen die beste Pass-Defense gespielt, haben wir bei den Titans nicht. Aber wir haben fast 50 Mal den Ball geworfen, sind nur 16 Mal gelaufen. Und Singletary hat die Möglichkeiten. Klar läuft er sich auch mal fest, aber der hat diese Breakaway-Ability, die du bei Pierce, wenn es meiner Meinung nach nicht so hast. Aber dann nutzt das. Dann versucht die Defense darüber müde zu machen. Und unsere, wir waren, glaube ich, bei trotzdem 4,2 Yards pro Carry gegen die Browns. Und warum gehst du dann komplett von deinem weg und versuchst sie mit deiner Schwäche gegen ihre Stärke zu schlagen? Ja. Habe ich nicht ganz verstanden. Klar waren wir früh im Zugzwang.
Ja.
Aber das hat schon bei Sachen angefangen, wo ich sage, da wäre noch alles möglich gewesen. Wir haben zwischenzeitlich 14-7 hinten gelegen. Da hätte man jetzt noch keinen Panik-Mode schieben müssen. Ja, also ich vertraue da unserem Front Office, habe ich früher sonst nicht so oft gemacht. dass der Gameplan ein bisschen besser angepasst wird.
Ja. Es war auch die Browns Defense und Case Keenum. Und jetzt haben wir die Titans Defense und CJ Stroud. Gegen die Browns immer, wir hatten einen First Down, da haben wir einen Pass versucht, na, dann war es Second Down und 10, dann war meistens mal ein Sack dabei und dann waren es halt 3. und 13 und dann war der, ne, dann bist du wieder in Passing Down Situationen, aber ja, also.
Ja, und selbst die wurden teilweise zu kurz geworfen. Ja. Also das war so gar nicht der Gameplan, von wegen, ihr lauft bis zum First Down und macht dann eine Comeback Route oder sowas. Es gab gar nicht die Möglichkeit. Und unsere Receiver, gerade so Stroud oder nicht Bolton Schulz, ich wollte gerade Dallas sagen, weil er kam von Dallas und war dann bei Dallas Goedert gelandet im Kopf. Nein, Bolton Schulz. Unsere Receiver haben teilweise, wenn sie die Bälle gefangen haben, auch sehr viel mehr für den Quarterback gemacht, als er eigentlich geleistet hat.
Ja.
In manchen Plays. Und das hoffe ich, dass wir das nicht haben. Und ich hoffe auch, dass George Fant wieder fit ist, weil Charlie Heck war sehr überfordert in dem Spiel. Ja. Der war die Schwachstelle. Er ist kein schlechter Spieler, hat auch im letzten Spiel gegen die Titans relativ solide ausgesehen, aber die Browns haben mit ihm gemacht, was sie wollten.
Obwohl die Browns D-Line macht mit vielen Leuten, was sie will im Endeffekt. Also ich will es nicht immer als Ausrede nutzen, aber das war schon beeindruckend, was die da wie die da durchgekommen. Also das war schon. Aber
13 Pressures über einen Spieler finde ich schon echt fett.
Definitiv. Ja,
definitiv. Das ist fast die Hälfte der allgemein zugelassenen Pressures gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man Fant, also mir ist keine Verletzung bekannt, warum man ihn rausgelassen hat. Aber das tat sehr weh, sich das auch nochmal im Real Life anzugucken. Er sah wirklich schlecht aus. Aber die O-Line, der D-Line der Titans ist halt nicht so,
gut. Ich wollte es gerade ergänzen, also mein Key to Win auf unserer Offense-Seite. No matter what, protect CJ Stroud. Nicht wegen der Concussion, sondern weil Toffi hat es gerade sehr schön aufgefächert. Zum letzten Spiel. Hat es gerade sehr schön aufgefächert. Die Thematik, dass wir da mit Mills und Keenum jetzt nicht unsere QB1-Situation hatten, sorgt dafür, dass man sagen kann, Stroud wird definitiv besser spielen. Er hat Nico Collins noch auf dem Platz. Das heißt, wenn wir Stroud beschützen können, im Sinne von, er kriegt Zeit zu gucken, werden wir weitaus erfolgreicher sein. Plus Singletary, wenn der irgendwas um die, ich sag mal, 60, 70 Yards plus macht, sind das die Keys to Win auf unserer Offense. Bin ich mir ganz sicher. Wir werden viel besser aussehen als In Woche, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wann war es denn überhaupt? In Woche 15. Wir werden viel besser aussehen als in Woche 15 mit Stroud. Da bin ich mir 1000% sicher. Ich bereite gerne das nächste Mal eine Statistik vor, wie ich Levis auseinandergenommen habe, jetzt auch für uns. Mein Eindruck, Bauchgefühl ist, Stroud ist ein Quarterback, der jeden Receiver besser macht. Das heißt, die Targets, klar, wir haben Tank Dell gehabt, leider verletzt, wir haben Nico Collins, also so klare 1,5 Receiver-Nummer, die sich das je nach Game ein bisschen geschert haben, aber Stroud ist in der Lage, die Tiefe unseres Receiver-Cores tatsächlich sinnvoll zu nutzen.
Ja.
Und deswegen beschützen wir ihn, gewinnen wir das.
Dein Wort in Gottes Ohr. gut. Dann gehen wir zum nächsten Punkt und ich habe mir gedacht, Pick a Player ist zwar als normal unsere Kategorie, haben wir vor 2 Wochen gemacht, vor allem Toffi und ich schon, deswegen habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt und schock die beiden jetzt ein bisschen. Nein, wir gehen aufs Ende des Jahres zu, jetzt abgesehen von diesem Spiel, würde ich gerne Pick 3 Player haben und zwar Texans Player. Ich hätte gerne von euch die Enttäuschung des Jahres, die Überraschung des Jahres und auf nächstes Jahr gesehen, auf wen freut ihr euch am meisten? Wer könnte Breakout werden? Wer könnte von guten Spieler zu Superstar werden? Genau. Pick 3 Player, bitte Marc, du darfst als erstes.
Haben wir Jeopardy-Musik? Jetzt muss ich denken. Also, Überraschung des Jahres, sagtest du, Enttäuschung des Jahres und Outlook sozusagen. Überraschung des Jahres. Ich hätte immer noch gesagt, auch wenn er fit oder nicht fit wäre, normalerweise Tank Dell, aber ich finde aufgrund seiner Draft-Position finde ich Überraschung des Jahres Cashman. Ich finde Cashman super stark für da, wo wir ihn geholt haben. Da werden wir noch viel Freude dran haben, dem guten Mann. Enttäuschung des Jahres. Das ist schwer zu sagen in einer Mannschaft, in der, wo wir eben selber gesagt haben, Next Man abherrscht und jeder irgendwie, Entschuldigung, Panthers fürs Ausleihen, do your job, ist Panthers, ne, keep pounding ist Panthers, do your job ist Patriots, ne? Oder was auch immer. Egal. Wo jeder gefühlt seinen Job einfach macht, ist es schwer, einen rauszupicken, wenn ich sagen müsste, Enttäuschung des Jahres. Ich schieb das nochmal und gehe erstmal auf den Outlook. Wer wird uns nächstes Jahr gut tun? Wer wird den nächsten Step gehen? Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der überraschende Tank Dell nächstes Jahr einer der Top 10 Receiver der NFL sein wird, wenn er gesund bleibt. Das sagen die Stats bis zu seiner Verletzung definitiv. Jetzt ist er Rookie. Ja. Nächstes Jahr wird er es beweisen und ich möchte nicht in Justin Jefferson Höhen erhöhen, aber für mich würde er nächstes Jahr, wenn er so weitermacht, einer der Top 10 Receiver sein. Bringt mich nochmal zurück zur Enttäuschung des Jahres. Ich glaube, ungewollt, Toffi hatte im Vorbereitung des Podcasts irgendwo eine News gepostet von Twitter/X. Enttäuschung des Jahres, ein bisschen Pierce für mich. Nachdem er letztes Jahr sehr, sehr gut performt hat, in einem schwachen Team zumindest mal gezeigt hat, was so sein könnte. Pierce für mich dieses Jahr leider ein bisschen unterm Radar zurecht. Ich glaube aber gelesen zu haben, Toffi, vielleicht kannst du das gleich ergänzen, dass er auch ein bisschen erschlagen war und die das Scheme ein bisschen umgestellt haben oder die Taktik und er sich da noch nicht so ganz zurechtgefunden hat. Und natürlich dem auch geschuldet, dass ein Singletary sehr stark spielt, aber Pierce im Vergleich zum letzten Jahr ist so ein bisschen Schatten seiner selbst. So, das wären so meine Calls.
Vielen Dank. Toffi?
Bei dem Outbreak muss ich bei Marc bleiben. Ich habe überlegt, als du es gesagt hattest, und dann hat Marc mir das quasi so ein bisschen vorweggenommen. Ich freue mich mörderisch, dass Dell zurückkommt, weil die beiden haben eine Connection. Die Geschichte dahinter, die René auch immer gerne erwähnt, dass die beiden sich kennengelernt haben und dass einfach diese Chemie da ist und dass das Team auch gesagt hat, okay, wir geben dem nach, wir sagen, okay, wenn du diesen Spieler haben möchtest, den bekommst du. Das wirst du auch nicht bei jedem Team, bei jedem GM und bei jedem Owner haben. Und dass diese Verbindung besonders ist, hat man diese Saison gesehen und dadurch wurden auch alle andere Spieler hochgenommen. selbst wenn Delmar durch seine Routen gedeckt war, war dann halt eine Noah Brown oder ein Collins frei. Es ist ein Centerpiece, was unserer Offense aktuell sehr, sehr, sehr fehlt. Und für die ganzen Draft-Strategen hier von wegen so anders heißt und sowas alles, ja, er ist nicht der typische Outside-Receiver. Aber das, was er dieses Jahr für uns geleistet hat, ist Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Das ist mein Outlook, auf ihn freue ich mich am meisten. Als Enttäuschung würde ich gerne die Injuries nennen. ich komme gleich noch zum Spieler. Das Jahr war einfach crappy, wenn ich gucke, was mittlerweile so an Qualität bei uns auf Injured Reserve steht. Das tut weh. Und wenn wir gucken, wie wir doch dessen abliefern, das ist der Wahnsinn. Ja, ich war bei einem anderen Spieler, mit dem du Pierce hast natürlich recht, aber ich bin bei Titus Howard. Das auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil er nicht viel dafür kann, dass er auf Guard gestellt wurde. Er hat sich halt nicht gegen Fant durchsetzen können und
ja.
Ich weiß nicht, ob ihm das schadet. Er hat sich jetzt halt auch noch verletzt und konnte nicht auf seine angestammten Positionen spielen. Er hat relativ solide gespielt, aber eine Enttäuschung, ja. Also wäre dann schon Richtung Pierce. Um Marc zu ergänzen, nachdem sich Pierce verletzt hatte, hat man das Offensive Scheme randtechnisch etwas umgestellt, auf Singletary angepasst und dadurch hat Singletary halt den Vorzug bekommen. Und Pierce ist dann halt jetzt bis in die Returner-Rolle gerutscht, wird noch Anteile haben. Aber ja, da kann ich Marc voll zustimmen. Und derjenige, der mich überrascht hat, Moment, wo ist der Name? Ist Jared Patterson.
Ja.
Einfach mal unser 5. oder 6. Runden-Center. Klar, wir hatten Need of Center, sind dafür auch ein bisschen gereached. Er musste rein, nachdem sich Juice Scruggs verletzt hatte in der Offseason. Hat kaum mit dem First Team Snaps genommen und für die Zeit, die er hatte, hat er seine Leistung echt gebracht. War jetzt nichts Überfliegendes. Aber der Center ist halt eines der entscheidenden Stücke. Die Connection mit dem Quarterback muss stimmen. Ein falscher Snap und der Ball ist ein Turnover, ein Fumble. Sowas muss zusammenpassen. Und dafür hat er echt Bombe gemacht und wirklich. Also das, was sie da zusammen gedraftet haben, hat so gut funktioniert. Drew Scruggs ist trotz seines Rookie-Jahres auch jetzt keiner, der da irgendwie unterm Radar fliegt oder schlecht spielt. Ja, ich würde dann Jared Patterson, Howard und Dell nehmen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich würde noch eins gerne ergänzen, wenn du die Injury List als Negativbeispiel nehmen kannst. Ich habe nicht alle Contract-Tiers im Kopf. Ich freue mich auf unser Salary Cap.
Ja.
Oh ja, das würde stimmt. Ich noch gerne ergänzen.
Ja, das sind alles sehr, sehr kurze Verträge gewesen. Also könnte gut teuer werden, weil einige Spieler auch über den Erwartungen spielen. Ja. Ich glaube, ein Cashman gehört dazu, aber das wird spannend.
Ja. Wir können uns allgemein gesprochen endlich mal wieder auf eine Offseason so richtig freuen, weil ich denke, wir auch für Free Agents die letzten Jahre jetzt nicht so unbedingt attraktiv waren, trotz guten Steuersatzes in Texas, aber ich glaube, dass wir jetzt echt endlich mal wieder ein attraktives Target sind, auch in der Free Agency. Gut, dann zu meinen drei Spielern. Ich denke, vieles kann man ergänzen von euch, das ist ja ganz klar. Für mich die Überraschung der Saison war Greenard, weil ich einfach irgendwie nicht mehr dran geglaubt habe, dass er so spielen kann. Ich habe ihn im Draft gemocht. Ich habe mich sehr gefreut, als er bei den Texans auf einmal war. Aber dann war halt irgendwie nicht so wirklich was. Und klar ist es jetzt ein bisschen blöd für uns, dass es gerade ein Contract Year ist. Das heißt, der wird auch einer von den teuren Spielern werden, die wir hoffentlich halten. Aber ich glaube, dem hilft so unglaublich, dass er jetzt endlich mal mit Will Anderson auf der anderen Seite einen Pass-Rusher hat, der ihn auch ein bisschen ein paar Double-Teams abnimmt. Und wie sich der entwickelt hat, Wahnsinn, 12,5 Sacks, wenn der jetzt vielleicht eins noch gegen die Browns gemacht hätte, jetzt dann noch 2, 3, sind wir bei 15, 16, 6. Also ich denke, ja, Wahnsinn. Und das ist meine Überraschung. Meine Enttäuschung ist eine Enttäuschung, von der man noch ein bisschen noch nicht so als Enttäuschung sprechen kann. Und zwar Matchy. Ja, er war krank und wir müssen alle froh sein, dass er zurück ist und alles gut. Aber er hatte Möglichkeiten, Catches zu machen. Die Drops sind nicht... Also ich habe mir irgendwie mehr erwartet von ihm. Ich hoffe, es kommt noch. Vielleicht kommt es noch. Aber er wäre jetzt so die Enttäuschung bei mir.
Das ist das, was ich... Ja, 2, 3 Wochen, ne?
Ja, das ist das, was ich im letzten Spiel angesprochen hatte. So diese Receiver-Tiefe, wo wir dachten, die ist eigentlich relativ in Ordnung, hat dann leider doch nicht die Qualität. Also den Punkt bin ich bei dir.
Ja. Das stimmt. Und mein Breakout-Player sind im Endeffekt, hätte man auch die Überraschung mit dem Breakout-Player tauschen können. Ich habe es jetzt einfach so rumgemacht. Ist Nico Collins, weil ich auch von dem niemals in meinem ganzen Leben gedacht hätte, dass der, so wie es jetzt aussieht, ein Number-One-Receiver werden kann, und das aus meinem Mund. Ich war immer der, bis vor 4, 5 Wochen, der hier noch gesagt hat, wir brauchen eine Nummer 1 oder eine 1B zumindest neben ihm. Aber der hat jetzt über 1000 Yards. Der ist, der lebt, denke ich, auch ganz schön von Tank Dell und auch von Stroud. Und ich freue mich einfach drauf, ihn zusammen mit Tank Dell und dann CJ Stroud. Vielleicht kommt ja noch einer in der Free Agency nächstes Jahr zu sehen. Das wären so meine 3 Spieler. Aber man könnte im Endeffekt nach der Saison so viele nennen. Deswegen
cool. Das klingt pathetisch, aber man könnte auch sagen, Breakout des Jahres, das Team als.
Ja, definitiv. Ja,
das Team. Es war wirklich schwer, da wirklich Enttäuschung zu finden. Was wir da sagen können, weil er mal etwas größer war, Robert Woods zum Beispiel, der ist jetzt auch eher so. Es ist nicht schlimm, so ein Spieler zu verpflichten. Ich denke mal, als Veteran, gerade bei so einem etwas jüngeren Receiver-Core, hat er doch auch genug Einfluss gehabt. Aber dann sich von Noah Brown so komplett abkochen zu lassen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Er war schon in Tennessee jetzt kein Überflieger mehr. Aber ein bisschen mehr hätte ich von Woods vielleicht auch noch erwartet. Aber es ist schön, dass wir doch so viele Schwierigkeiten gehabt haben, Enttäuschung zu finden.
Ja,
das kann einfach nur positiv stimmen.
Richtig. Ich weiß noch, wir waren hier bei der Prognose mit René und Chris von unserem Roster. Und da war Noah Brown, will ich mich nicht selber loben, aber außer bei mir in keinem anderen Roster überhaupt dabei. Warst du auch dabei? Gut, sorry, Toffi. Aber
ich war das höher bei Ihnen.
er war nicht der Receiver, der hatte 2, 3 gute Spiele letztes Jahr in Dallas und das war's. Und ja, ich denke, wir können uns freuen und ich denke auch vielleicht als Abschluss, bevor wir zu den beliebten Tipps kommen, kann man sagen, allgemein aufs Jahr gesehen und auch auf unsere Saison, wir können mittlerweile mal wieder endlich glücklich sein, Texans-Fans zu sein. Wir können stolz auf ein Team sein, was da in Houston ist und was sich da entwickelt. Und endlich mal wieder muss man sich nicht schämen, beziehungsweise nicht blöd anlabern lassen, wenn man mit einem Texans-Hoodie rumläuft oder einer Texans-Cap, sondern es wird von uns mit Neid geredet und ich denke, das ist ja auch schon mal ganz, ganz viel wert.
Wenn ich noch einen Wunsch äußern darf. Wen ich mir wünschen würde, überraschenderweise als Breakout-Player, ich würde mir wünschen, wir würden nächstes Jahr viel an dieser Stelle Gruß von Kilian Zierer sehen.
Wäre cool, ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, meinem schlechtesten wie immer. Deswegen mache ich den Abschluss. Tipps. Wer hat gerade? Marc hat angefangen. Fängt jetzt Toffi an. Toffi, auf geht's. Wie sieht's aus?
Heimvorteil 24 zu 17 für uns.
Okay, sehr gut. Marc?
Ich sag, wir haben Bock, wir haben den Heimvorteil, Nico Collins ist da, CJ Stroud ist da, das wird ein ganz anderes Spiel als in Wochen 15. wir kriegen Henry wieder halbwegs in den Griff. Hopkins wird downgeschattet. Ich sage, wir machen ein 21-10. Sehr optimistisch und mutig.
Okay, na gut. Ja, normalerweise müsste ich jetzt für Tennessee tippen. Ich hatte letzte Woche übrigens in Woche 16 meinen ersten Treffer. Also ich habe auf die Browns getippt und die haben auch gewonnen. Sonst ist es immer andersrum. Ich tippe aber dieses Mal nochmal für Houston. Und ich tippe, dass CJ zeigt, warum er Rookie of the Year werden sollte und nicht da so ein Receiver aus LA. Und wir gewinnen das Ding mit 31-17. Und schließen das Jahr ab und haben dann das Spiel, auf das wir uns dann nächste Woche, ob man sich da drauf freuen kann oder nicht, weiß ich nicht, das alles entscheidende Spiel um die Saison gegen die Colts. Und hoffen dann auf Playoffs in Houston.
Einen kleinen Einwurf hätte ich noch, den wir bei den News so ein bisschen außen vor gelassen haben. Die Halbfinals, oder die Finals waren es, glaube ich, ja. Der Pro Football Hall of Fame sind raus. Andrew Johnson ist dabei, unter den letzten 15 mal wieder. Er hat harte Konkurrenz. Es wird nicht einfach, aber man kann es ihm wünschen, dass es vielleicht dieses Jahr klappt. Und es wäre schön, einen Spieler in der Hall of Fame zu haben, der auch mal mehr als ein oder zwei Jahre bei uns gespielt hat.
Ja.
Und er hat sich's verdient. Er ist immer wieder da, stärkt das Team, redet auch mit den jungen Receivern. Ich glaube, das ist da auch eine sehr gute Hilfe, auch wenn er jetzt nicht offiziell angestellt ist bei uns, sondern das eher so freizeittechnisch macht. Er hat eine dicke Verbindung nach Houston und ich würde es ihm echt gönnen, da mit reinzurutschen. Die Auslösung ist, glaube ich, kurz vorm Super Bowl bei den Award-Verleihungen. Hoffen wir auf sein goldenes Jacket.
Und ganz kurz, jetzt müssten wir, haltet die Druckerpressen an, kurz vor Ende, es kam der Injury Report rein. Jack Mason auf Limited, sonst alles bei DNP, die auch gestern bei Did Not Practice waren, aber CJ Stroud bei Fully Practiced, Larry Tunsil auch, gute, der hat den Rest Day wahrscheinlich, Nico Collins auch auf Fully Practiced, sieht also gut aus. Hoffen wir, dass sich morgen respektive noch ein bisschen tut bei den DNP-Leuten. Aber Stroud auf jeden Fall an Bord und Jack Mason wieder dabei. Freut mich auch.
Sehr gut. Gut, dann war es das fürs Jahr 2023. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch alle viel Spaß am Sonntag beim Feiern. Nicht nur das neue Jahr zu feiern, sondern auch einen Texans-Sieg. Und abschließend wünsche ich noch allen, die im Fantasy-Football-Finale, weil ich ja da so ein bisschen der Botschafter der Texans bin, viel Erfolg im Finale und stellt dann euren Amari Cooper diese Woche auf und viel Erfolg und damit sage ich ciao, ciao, Horns ab.
Horns ab.
Horns ab.